Herzlich willkommen UFC und MMA-Fans hier bei der mittlerweile vierten Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Ich bin wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch da.
Servus.
Und mit dem Remo.
Ja, hi ihr beiden.
Und wie immer möchte ich mit einer brisanten Frage in diesen Podcast starten. Und zwar, wie lange kann die UFC noch ihre Monopolstellung im MMA halten? Vincent, was denkst du darüber?
Ach, ich würde euch erstmal dran lassen. Mich interessiert mal, was ihr sagt. So.
Ja, okay. Gut, also ich würde denken, auf globaler Ebene gibt es da ohnehin nicht so viele ernsthafte Konkurrenten. Ne? Die Leute denken da wahrscheinlich natürlich als allererstes an Bellator und Rising. Mhm. Aber Rising ist natürlich mit solchen Lachnummern wie Gabi Garcia gegen eine 55-jährige Ringerin, die halb so viel wiegt und halb so groß ist und halb so alt ist natürlich. Ist natürlich, finde ich, Rising einfach nicht ernst zu nehmen. Also ich finde, dass Bellator auf jeden Fall zumindest Verfolger Nummer 1 ist. Mhm. Also ich finde auch, dass Bellator so einen kleinen Wandel vollzogen hat. Die hatten ja auch mal solche Main Events, solche Freakshows, ähnlich wie jetzt Rising, mit Ken Shamrock gegen Kimbo Slice, glaube ich, und solchen Geschichten und Dada 5000 und solche Leute. Und aber ich glaube, die haben jetzt einen ganz guten Weg eingeschlagen. Die haben gutes, in Anführungsstrichen, Material verpflichtet von der UFC in den letzten Jahren. Ne?
Ja.
Also es geht nicht mal nur nach Namen. Ich meine, die haben Rory McDonald, die haben Lawrence Larkin, die haben Matt Mitrio, die haben Roy Nelson, die haben noch ein paar andere, die mir spontan nicht einfallen, aber auf jeden Fall.
Chael Sonnen ist doch auch jetzt dabei.
Chael Sonnen, ja gut, ja okay. Wanderlei Silva, aber die sind halt schon echt ein bisschen überaltert. Aber so Leute wie Lawrence Larkin, Rory McDonald und so weiter, das sind
ja,
schon...
Ja gut, naja, aber Chael Sonnen hat ja als Showman auch, ich meine, der hat ja seinen eigenen Kanal auch mit 100.000 Followern oder irgendwie sowas.
Ja,
der
klar,
zieht natürlich auch Leute als Berichterstatter darüber, ne, so dass man...
Natürlich, aber sportlich ernst zu nehmen ist sowas natürlich nicht mehr. Chael Sonnen gegen Wanderlei Silva, wo beide um die 40 Jahre alt sind. Da sind halt solche Sachen wie mit Lawrence Larkin und Roy McDonald und so und auch Benson Henderson natürlich. Das ist schon ernst zu nehmen, ne? Das ist schon wirklich Qualität, die da verpflichtet haben. Und ich finde, wenn die diesen Weg weitergehen und Qualität verpflichten, Talente verpflichten und nicht nur auf 40, 45-jährige abgehalfterte UFC-Kämpfer setzen, dann haben die wirklich auf Dauer auch eine Möglichkeit, der UFC Paroli zu bieten.
Ja, gerade Rory McDonald finde ich ein ganz interessanter Kandidat, weil man ja auch, wie ich finde, durchaus ist die Diskussion legitim zu sagen, dass Rory McDonald der Beste in seiner Gewichtsklasse ist und auch besser als das Talent, was die UFC zu bieten hat. Ich meine ja sogar, er hat doch Tyron Woodley geschlagen in einer Entscheidung, ne?
Könnte sein, auf jeden Fall
hat er sich
eine epische Schlacht geliefert mit Robbie Lawler, ne?
Ja, ja, da ist mein Lieblingskampf auch immer noch.
Ja.
Also, McDonald. Ich schaue das mal eben nach. Das ist nämlich schon ziemlich wichtig.
Während du nachschaust, also ich persönlich denke, naja, okay, also Bellator fällt mir ehrlich gesagt sofort ein. Kimbo Slice versus Dada 5000.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, also
Rest in Peace. Das war ja eine Lachnummer, der
Rest in Peace, ne? Kimbo Slice war wirklich, er hat es wirklich von der Straße nach ganz oben geschafft. Aber der Kampf war einfach ein Witz. Also, ich meine, die Pressekonferenzen und so waren ja zwar ganz witzig. Vor allem, ich erinnere mich da an eine Szene ganz gut. Da spricht Dada 5000 und dann sitzt da Kimbo Slice an der anderen Seite vom Tisch und schreit so ziemlich, you fool! Und total witzig. Aber Bellator, ich sag mal so, Bellator ist wahrscheinlich für manche Athleten attraktiver, denn sie haben zum einen nicht diese, sie sind nicht an Reebok gebunden. Das heißt, sie können auch mehr Geld verdienen, einfach aus dem Grund, dass sie, freiere Entscheidungsfreiheit haben. Und wirklich für Athleten immer attraktiver werden. Sie versuchen natürlich auch gute Events zu liefern. Es gibt ja jetzt dieses Grand Slam Turnier, irgendwie sowas. Also okay, Grand Slam ist Tennis. Aber ihr wisst ja schon, was ich meine.
Ja, dieses Heavyweight Turnier, ne?
Genau. Und man versucht, innovative Dinge zu bringen. Okay, ein Turnier ist jetzt nicht die größte Innovation, aber immer noch ein Kontrast Kontrastprogramm zur UFC. Und es ist natürlich so, dass man auch große Namen hat. Also Roy Nelson ist für mich definitiv ein Name. Roy Nelson kennt man. Er hat ja auch große, wie soll ich sagen, Wiedererkennungswert, ne? Wie er sich immer den Bauch gerieben hat. Nach dem Kampf. Ja, das es ist einfach so, ne? Das erinnert mich an Roy Nelson. Und ich weiß nicht, also ich vergleich's gerne immer mit der WWE. Ne, die WWE hat ihre Monopolstellung. TNA bzw. Impact Wrestling kommt nicht an sie ran. Und Status Quo kommt Bellator auch nicht an die UFC ran. Das ist einfach so. Die Frage ist, bleibt es für immer so? Oder geht es wie eine Schere? Geht es wie eine Schere zu? Beziehungsweise überschneidet sich sogar irgendwann. Auch wenn ich denke, dass bevor es soweit kommt, die UFC Bellator aufkaufen wird, was ich gar nicht für so unrealistisch halte.
Also, ich finde dieses, was du angesprochen hast, dieses Heavyweight-Turnier, das mag ja alles schön und gut sein, um Aufmerksamkeit zu erregen, aber wenn du mir mal die Namen anschaust, die da dran teilnehmen, ein Fedor, der locker 10 Jahre über seiner Prime ist, ein überalterter Ryan Nelson, ein überalterter Frank Mir, ein aufgeblasener Halbschwergewichtler, Quinton Jackson, Rampage Jackson, Chael Sonnen, Ryan Bader, das sind alles Halbschwergewichtler eigentlich. Ja? Also ich weiß nicht, ich finde, das ist eben nicht der richtige Weg, weil Bellator ja schon in der Vergangenheit versucht hat, mit solchen Ansetzungen Aufmerksamkeit zu erregen. Da gab es Hoyce Gracie gegen Ken Shamrock, die waren zusammen, ich glaube, über 100 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Da gab es, was du angesprochen hast, Darda 5000 gegen Kimbo Slice, da gab es Ken Shamrock gegen Kimbo Slice. Das ist doch sportlich alles überhaupt nicht ernst zu nehmen. Deswegen finde ich, und das jetzt komme ich auf deine Frage, ob sich die Schere schließt oder nicht, ich finde, das hängt davon ab, welchen Weg die jetzt weiter verfolgen. Entweder die setzen jetzt auf solche Zirkusnummern, wie zwei 40-Jährige mit Chael Sonnen gegen Wanderlei Silva zuletzt, die längst über den Berg sind, oder die verfolgen die andere Schiene weiter, wo ich finde, dass das die richtigere Sache ist, und verpflichten Talente von der UFC, eben wie Rory McDonald, eben wie Lorenz Larkin, eben wie, sag mal schon, wen hatten wir vorhin noch? Lorenz Larkin, Rory McDonald, Benson Henderson, das sind alles gute Leute und die sind auch nicht über ihren Zenit. Und den Weg, finde ich, sollte Bellator gehen, und wenn die den konsequent weitergehen und vor allem die Verantwortlichen sich nicht aufkaufen lassen von irgendwelchen Konglomeraten, ja, die zur UFC zugehörig sind. Wenn die den Weg weitergehen können, finde ich, dann können die irgendwann nämlich auch mal aufschließen mit der UFC. Und das ist nämlich diese Unzufriedenheit der Kämpfer bei der UFC wegen diesem Reebok-Deal. Genau das ist der Punkt, wo Bellator einhaken sollte. Und das machen sie ja auch.
Ja, ja, also Rory McDonald hat Tyron Woodley 2014 mit einheitlicher Entscheidung besiegt und es gab auch kein Rematch. Also das ist schon beeindruckend. Dann hat er noch so Namen wie Damien Meyer, Jake Ellenberger, BJ Penn, Paul Daly, Douglas Lima zuletzt. Ne? Douglas Lima ist ja auch ein
Nate Diaz besiegt.
Großes Talent, genau, Nate Diaz hat er auch besiegt. Er hat aber auch ein paar Verluste. Carlos Conde, da gab es kein Rematch, TKO in der dritten Runde. Robbie Lawler zweimal, das ist halt schwierig, da überhaupt über eine richtige Niederlage zu sprechen, weil beides, das eine war eine Split-Decision und das Rematch ist ja also einer der bekanntesten Kämpfe, wie gesagt, mein Lieblingskampf. Das ist so eine Schlacht, irgendwann, da war es halt irgendwann einfach vorbei, aber ihn da als den Verlierer rausgehen zu lassen, ist schwierig, so auf dem Papier zumindest, finde ich. Da muss man noch ein bisschen mehr zu sagen, als er hat den Kampf verloren einfach. Dann Stephen Thompson. Und Stephen Thompson zu schlagen, weiß man ja, ist fast unmöglich, es sei denn, man steht und wartet, so wie Tyron Woodley.
Ja, gegen Wonderboy zu verlieren, ist auf jeden Fall keine Schande. Nee. Das ist wohl richtig. Also das schmälert überhaupt nicht McDonalds Stärken, ne?
Dass er gegen Wonderboy verloren hat. Und Wonderboy gerade, muss man ja auch sagen, er hat den aktiven Mittelgewichts-Champion ausgenockt, ne? Robert Whittaker. Darf man nicht vergessen.
Ja, aber gut.
Ausgenockt?
Ja, TKO. Hier, 2014 TKO.
Ach, tatsächlich,
Headkick, ja. Und dann Punches. gegen okay. Robert Whittaker. Das war noch bei 170. Also,
170, ja, ja. Gut, aber das würde natürlich gegen den heutigen Whittaker auch nicht mehr gehen. Ne? Der hat sich natürlich enorm entwickelt, ne, in den letzten Jahren.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist halt, ne, man darf nicht vergessen, dass Stephen Thompson, das ist natürlich dann ein gutes Argument für Tyron Woodley, ne? Dass Tyron Woodley ihn schlagen konnte und Rory McDonald nicht. Aber trotzdem hat er im Kampf miteinander hat Rory McDonald gewonnen. Und jetzt ist er Champion bei Bellator, während Tyron Woodley Champion bei der UFC ist.
Zu Recht.
Ist
so eine... Zu Recht. Und den Titel hat er nicht geschenkt bekommen. Douglas Lima ist keine Laufkundschaft, ne? Mhm.
Richtig. Ja, also ich gebe euch da recht. Ich habe halt auch nicht so viel von diesen Show-Einlagen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das gut ankommt bei den Zuschauern. Viele haben ja auch Lust auf solche Spektakel. Es wird ja gerade jetzt auch über Floyd Mayweather gegen CM Punk irgendwie gibt's da Gerüchte, ne? Habt ihr das gehört?
ja.
Oh also, yeah, es ist ja vollkommen lächerlich. Also aber
ich hab mir den Artikel durchgelesen.
Die Leute wollen das unter Umständen sehen. So, das ist.
Also ich. Ja.
Da hat der Cousin, glaube ich, von Floyd Mayweather wurde da gefragt, was er von CM Punk hält. Da hat er gesagt, naja, er weiß zwar nicht, wer das ist, aber vielleicht kämpft Floyd als erstes gegen ihn und knockt ihn aus. Also im Endeffekt hat er es nur so dabei hergesagt. Und die ganzen Medien spielen das natürlich auf. Wow, was?
Glaubt ihr denn daran, dass Floyd Mayweather überhaupt im MMA-Ring kämpft?
Nein. Ach, was soll der denn?
Also
die Summen, die er verdient beim Boxen und auch jetzt zuletzt gegen McGregor, wie soll der solche Summen denn generieren können im MMA gegen einen CM Punk? Das ist doch gar nicht machbar.
Also ja, ich halte es auch für Quatsch. Ich verstehe nur nicht, wieso er da so viel Spaß dran hat.
Also, dass, ich sag mal so, würde er wirklich sagen wollen, er will jetzt MMA machen oder er will jetzt zu UFC, dann wäre CM Punk schon mal der richtige Weg, weil CM Punk ist kein großer Gegner.
Es wäre ein besserer Kampf für Floyd als Conor McGregor.
Ja, definitiv. CM Punk ist kein großer MMA-Profi, aber natürlich ein Riesenname, verstehst du? Das heißt, man hätte nun ja annähernd faire Verhältnisse für einen Floyd und noch dazu einen sehr bekannten Gegner. CM Punk war ja zu WWE-Zeiten einer der beliebtesten Wrestler überhaupt.
Ne? Ja, also das Einzige, was mich daran interessieren würde, wäre die World Tour im Vorfeld. Ja, dieser ganze Trash-Talk. Ich meine, CM Punk ist ja nur durch seine WWE-Vergangenheit auch den Umgang mit Kameras und Mikrofonen gewohnt, ne, und hat dort auch ständig Promo gemacht.
Natürlich.
Und so das wäre das Einzige, was mich daran interessieren würde. Alles andere hat für mich sportlich hat das keinen Wert.
Also ich denke allgemein, Floyd Mayweather, ja, er hat im MMA nichts zu suchen. Ganz ehrlich, er ist in seiner Gewichtsklasse, unumstritten, glaube ich, das wissen wir alle, the greatest of all time in Boxing. Also, ich vergleiche ihn jetzt natürlich nicht mit Muhammad Ali oder so, das sind ja Schwergewichte gewesen. Aber in seinem Gewicht, ich weiß nicht, Welterweight oder was er ist, gehört Floyd Mayweather.
Der ist nicht Welterweight, der ist leichter, der ist Leichtgewicht auf jeden Fall.
Ja, er war ja in vier verschiedenen Gewichtsklassen,
glaube ich. Ja, aber ich würde sagen, vielleicht sogar ist er ein Featherweight.
Die Boxer haben andere Gewichtsklassen als die MMAler, ne? Die haben andere Pfundzahlen.
Ja.
Ach so, ja, ich dachte, du redest jetzt von der MMA-Gewichtsklasse. So.
Na, mit wie viel Pfund ist er dann gegen McGregor angetreten?
Weiß
155 oder sowas, oder 160 knapp,
glaube ich. Weiß ich nicht.
Ne? Ja, keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall, ja, Floyd Mayweather ist in seiner Gewichtsklasse da unten halt der größte Boxer aller Zeiten. Und er hat es nicht nötig, zum MMA zu wechseln. Er hat es nicht nötig, er ist steinreich. Er hat im Boxen gegen jeden gewonnen, gegen den man nur gewinnen kann, ja. Er hat sogar gegen den Pac-Man gewonnen. Ich habe den Kampf damals live gesehen. Fand ich schade. Ich hätte es für Pacquiao gegönnt. So nennt man Manny Pacquiao doch, oder?
Ja, ja, das stimmt, ja, ja.
Ich wusste nicht, dass man ihn so nennt, aber.
Ja, ja.
doch, der Pac-Man. Und Mayweather hat alles erreicht. Greatest of all time. Bitte so, er soll seine Legende so abschließen und nicht im Oktagon. Er hat da nichts verloren.
Aber ich finde, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wer der UFC überhaupt gefährlich werden könnte und wie lange die noch ihre Monopolstellung hat. Du hast natürlich in Europa auch ein paar Organisationen, aber die sind doch echt eher regional beschränkt. Du hast zwar das M1 Global in Russland, glaube ich, oder KSW in Polen. Die sind schon für europäische Verhältnisse vergleichsweise groß. Aber ja, ich glaube, also auf Weltniveau läuft es für mich eindeutig auf Bellator hinaus. Das sind die einzigen, die überhaupt halbwegs in Reichweite sind, der UFC. Alle anderen sind doch irgendwo unter ferner Liefen. Ja, und Rising in Japan als angeblicher Pride-Nachfolger ist ja schon mal gar nicht ernst zu nehmen.
Also
muss man mal abwarten.
Also Japan ist eigentlich sowieso immer separat. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie gesagt, ich ziehe jetzt wieder den Vergleich mit Wrestling. Es gibt das New Japan Pro Wrestling, das ist auch eine Organisation, die ist in Japan sehr, sehr erfolgreich, aber in Amerika halt nicht.
Von Inoki gegründet, oder? Kann das sein?
Das weiß ich nicht.
Von Antonio Inoki.
Man kann wahrscheinlich japanische Produkte auf dem amerikanischen Markt nicht so vermarkten. Darum ist New Japan Pro Wrestling auch in Amerika zumindest keine Gefahr für die WWE. Aber in Japan halt, und wahrscheinlich genauso mit Rising, dort sind sie extrem erfolgreich, aber es reicht halt nicht zur Expansion. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass eine europäische oder japanische Organisation da Konkurrenz machen könnte. Wenn, dann eine amerikanische, und da fällt mir zurzeit nur Bellator ein.
Ja, das läuft alles auf die hinaus, wenn überhaupt, dann auf die.
Genau, ja, wenn also überhaupt.
Zu diesem Zeitpunkt ist
genau,
das ganz klar.
Genau, Scott Coker, ich glaube, der hat ja schon zu Strikeforce-Zeiten, bei Strikeforce in der Organisation schon irgendeine führende Position, glaube ich. Der weiß schon, was er macht, und das ist schon kein... Das ist schon kein Dummer.
Ja. Mhm. Eben. Gut. Aber gut. Next Topic.
Ja.
Hat jemand von euch Matt Mitrone gegen Roy Nelson geschaut?
Ich hab's leider nicht gesehen, nee.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht, ich habe nur gesehen, dass er gewonnen hat.
Haben die nicht damals schon zu TUF-Zeiten schon mal gegeneinander gekämpft, kann das sein?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass beide Kandidaten waren. Also Teilnehmer, meine ich.
In der gleichen Staffel auch, ne? Ich glaube, die haben auch gegeneinander gekämpft.
Ich will vielleicht mal, wenn wir jetzt Roy Nelson ansprechen, ein bisschen nochmal zurücktreten von dem, was ich gesagt habe, dass Mark Hunt und Roy Nelson mehr oder weniger die gleiche Person sind. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Roy Nelson ist meines Wissens nach wesentlich besser am Boden. Ansonsten sind sie dieselbe Person.
Nelson ist Black Belt, Brazilian Jiu-Jitsu. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Mark Hunt überhaupt einen Gürtel hat.
Ja, also wenn, dann wendet er sein Talent nicht an. Das kann man. Aber ich habe auch schon in MMA auf Deutsch in der letzten Episode gesagt, das ist halt einfach so, wie Mark Hunt kämpft, ne? Der steht, und wenn er dich nicht ausnockt, dann hast du mehr oder weniger freies Spiel, um dir den Sieg zu holen. So, Mark Hunt ist einfach. Man hat fast das Gefühl, dass wenn er am Boden ist, dass er den Kampf gar nicht mehr gewinnen will, sondern er will dann nur noch aufstehen und dir dann wieder auf die Schnauze hauen. Und wenn das nicht klappt, dann verlierst du halt.
Hat man ja zuletzt gegen Curtis Blades gesehen auch wieder.
Ne? Ja, genau, das ist das Ding. Und auch gegen Stipe und sowas. Klar, die halten ihn natürlich auch wunderbar am Boden und sowas, aber Mark Hunt hat ja gar keine Antworten am Boden. Nee. Das ist zumindest das Gefühl.
Naja,
also auch gegen Lesnar sah man natürlich relativ hilflos aus. Ne?
Man kriegt fast den Eindruck, dass er gar nicht antworten will, sondern er will aufstehen und dann den Knockout und dann den Walkaway machen. Und dann, wenn er das nicht kann.
Das ist Mark. Ich kann mir Mark Hunt auch gar nicht am Boden vorstellen, wenn er da jetzt auf einmal die großen Ground Game Moves hervorbringt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also Mark Hunt ist für mich K.O.
Mark Hunt durch Triangle Choke. Stell dir das mal vor.
Nee, Mark Hunt macht eine Flying Armbar, so wie die Matches Johnson. Gegen, ich weiß nicht.
Oder stellt euch mal vor, Mark Hunt hängt am Nacken, so wie Brian Ortega gegen Cub Swanson. Sitzt so quasi im Schoß vom Gegner, während er ihn halten muss.
Aber bei Roy Nelson war ich immer ein bisschen überrascht, dass der, immer ja, ist eigentlich in der UFC fast nur ein Striker gewesen. Ne? Ich meine, der ist, wie gesagt, brasilianische Jiu-Jitsu Black Belt. Ne? Ich wüsste, ich kann mich an gar keinen Submission-Sieg von ihm erinnern. Also, ja. Wenn ich mich recht entsinne, hat er auch jedes Mal, wenn es zu Boden ging, war er immer wieder bemüht, dass es wieder auf die Beine geht, so schnell wie möglich. Obwohl er sich ja da als Black Belt überhaupt keine Gedanken machen müsste. Ich war da immer ein bisschen überrascht, warum er immer so sich so sehr aufs Striking verlassen hat.
Ja, die verlieben sich in ihre rechte Hand, ne? Und ja, in ihre One-Punch-Knockout-Power. Und dann wollen sie das immer nur machen. Das, denselbe Kritik kann man ja auch, wie heißt er? Johnny Hendricks, der ist ja ein klasse Wrestler. Aber dann hat er irgendwann erkannt, ich kann die auch ausnocken mit meinen Händen und hat sich dann nur noch darauf verlassen, anstatt sein Wrestling richtig klug anzuwenden. Und irgendwie verlieben die sich in ihren Stil. Und
wahrscheinlich macht es Spaß,
und versuchen dann gar nicht strategisch irgendwie den Gegner zu durchschauen und zu gucken, wie, ja, es macht einfach Spaß, die wollen dafür bekannt sein, irgendwie, gerade bei Mark Hunt ist das halt so ein Ding. Mark Hunt hätte den Kampf bestimmt ein bisschen klüger angehen können mit Curtis Blaydes, der wusste ja, dass der ein Wrestler ist, ne?
Ja.
Und ist halt die Frage so, es sieht halt einfach so aus, so, ich versuche den auszunocken im Stehen. Und wenn er mich runterkriegt, versuche ich aufzustehen und dann dasselbe Spiel. Aber wenn ich nicht aufstehen kann, dann habe ich mehr oder weniger den Kampf verloren. Und dann sieht es auch so aus, als sei er gar nicht so groß darauf vorbereitet, am Boden irgendwie zu versuchen, sich den Sieg zu holen. Das ist, ja, weiß ich nicht. Ist ein Stil-Ding, aber.
Ja, ist halt sein Stil. Ich meine, Hunt, der kämpft halt schon seit ungefähr 70 Jahren. Und das kriegst du halt auch nicht mehr raus, ne? Der war halt immer der Striker und der kommt ja auch vom Striking ursprünglich, ne? Vom K1 und so weiter. Und das kriegst du halt nicht mehr raus. Das ist halt sein bevorzugter Stil und so wie es Cormiers Stil eben ist, zu wresteln und zu grappeln, der wird auch, das wirst du auch nicht erleben wahrscheinlich, dass der die Leute ausnockt links und rechts.
Ja, obwohl er das kann. Seine Hände sind ja gar nicht so schlecht.
Ist für einen Ringer ist er ein recht guter Boxer, ja, das stimmt schon.
Ne? Ja. Ja, gut. Also der Kampf weiß ich jetzt nicht, hat keiner von uns verfolgt, ne? Müssen wir jetzt kein großes Ding draus machen.
Kurz noch eine Nachricht, hat jetzt auch voll keinen Zusammenhang, wollte ich aber noch loswerden. Sky hat die UFC aus dem Programm rausgenommen.
Ne? Stimmt, gehört, ja, das habe ich auch gehört. Pay-Per-View-Zahlen sind zu schlecht, ne?
Also ich glaube offiziell wurde nichts kommuniziert, aber ja, im Endeffekt wird es ja wohl daran liegen, ne? Also ja,
ist aber auch kein Wunder. Also ich finde es auch manchmal eine Frechheit, was sie für Karten als Pay-Per-Views aufstellen.
Gut, ist
das,
ja
das
auch
ärgerlich. Nicht. Das hat Bellator ja zum Beispiel nicht, oder?
Also
ja
die haben auch Pay-Per-Views. Ich glaube, die kosten sogar auch genauso viel. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir einmal ein Pay-Per-View Bellator angeschaut. Das war, ich glaube, das waren aber auch, waren das 10 oder 15 Euro irgendwas in der Größenordnung.
Tatsache.
Wo kann man
die wahrscheinlich dann nicht so oft wie die UFC?
Direkt auf der Seite, direkt auf der Seite, als Stream geht das, glaube ich.
Ach so. Die UFC hat ja im Schnitt jährlich so 19 Pay-Per-Views, ne? Wenn man mal die Zahlen
nachrechnet,
25 Jahre Bestandszeit.
Einmal im Monat.
Ja, mindestens. Ja, naja, also bei 222 in 25 Jahren Bestand. Wahrscheinlich haben die am Anfang nicht so viele gehabt, ne? Das kann ja sein, aber.
Ja. Also jetzt so durchschnittlich weiß ich, einmal im Monat ist ein Pay-Per-View.
Ich würde sogar sagen, zweimal im Monat etwa, oder? Also mir kommt es etwas öfter vor als einmal im Monat.
Nee, also es kann natürlich sein, dass es manchmal, wie soll ich sagen, Mitte Januar und dann wieder Anfang Februar, aber ich glaube, im Dezember gab es zwei Pay-Per-Views, ne? Das war UFC 218, wann war denn das? UFC 218? Ich guck mal kurz. Okay, war am 2. Dezember, genau, und UFC 219 war am 30. Genau. Ja, aber sonst ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Also, wie soll ich sagen, nur ein Pay-Per-View im Monat.
Ja. Apropos, ja, also von der reinen Jahreszahl, 25 Jahre gibt's die UFC und sind 220 Pay-Per-Views, also kommst du nicht auf 12 im
Dings, ne? Apropos Pay-Per-Views, vielleicht eine interessante Statistik, UFC 220 hatte ungefähr dieselbe Buy-Rate wie UFC 219, also Stipe gegen Nagano wurde ungefähr gleich aufgekauft wie Cyborg vs. Holly Holm.
Aber okay. Khabib war ja in 2019 mit dabei, ne?
Na, natürlich. Also ich habe jetzt nur die Main Events angeschnitten.
Und Khabib mit den ganzen Russen ist ja nicht unbeliebt.
Ja gut, aber DC ist ja auch nicht unbeliebt und der war ja auch auf der Dingscard.
Ich weiß gar nicht, ob der so beliebt ist bei den Fans.
Und Stipe hat natürlich die ganzen Jugos hinter sich, muss man auch sagen. Stipe ist natürlich, er hat halt...
Ja, okay, aber wie viele sind das dann an MMA-Fans?
Khabib ist in Russland auch nicht so beliebt. Also ich hab einen russischen Freund und er hat gesagt, Nurmagomedov kommt so aus dem tschetschenischen Teil.
Dagestan.
Und, ganz Russland mag nicht diesen Teil, verstehst du? Es ist jetzt nicht so, als kommt er direkt aus dem Herzen Moskaus, sondern er kommt ein bisschen abseits auf jeden Fall hat mein Kollege gesagt, nicht ganz Russland mag diesen Teil. Deshalb denke ich auch nicht, dass ganz Russland hinter ihm steht. Ich denke, das sind mehr so die...
Ja, naja, also das ist halt die Frage, ob du intern jetzt so wirklich so einen großen Konflikt hast zwischen den Ländern.
Ist ja dasselbe Land.
Also den Einzelstaaten, sag ich jetzt mal.
Naja, genau, ja. Das sind ja alles die ehemaligen Sowjetrepubliken.
Also nehmen wir mal an, wir mögen alle, keine Ahnung, Thüringen nicht. Und dann kommt dann einer aus Thüringen raus, den würden wir halt immer noch als Deutsch abfeiern. Ne? So.
Ja gut, das stimmt. Bestes Beispiel, Champions League. Ich bin jetzt echt kein Dortmund-Fan oder so, aber wenn Dortmund denn in der Champions League spielen sollte, dann bin ich natürlich für Dortmund, einfach aus dem Grund, dass sie ein deutsches Team sind. Gut, das stimmt.
Genau, und so ähnlich stelle ich mir das auch vor mit Nurmagomedov, denn du hast ja nicht so viele russische MMA-Kämpfer auf so einem Niveau, wo er ist, den du dazu jubeln könntest als Russe. Also dann wird die Wahl ja eng. Ich glaube, das war wahrscheinlich...
Also Artem Lobov als greatest of all time schon.
Ja, genau. Das war ja damals...
Nehmen wir mal noch ein besseres Beispiel. Vielleicht Christoph Waltz zum Beispiel als Schauspieler. Kommt aus Österreich.
Ja, aus Österreich.
Aber die Deutschen feiern ihn als Deutschen auch. Denn
ich meine, ja, guck mal, feiern die Schweizer und die Türken. Ja.
Aber stopp.
Ja.
Till Schweiger wiederum feiere ich persönlich gar nicht. Und ist mir auch relativ egal, ob er Deutsch ist. Ja, aber
Till Schweiger ist halt einfach unsympathisch. Khabib ist, keine Ahnung, also kann man sich drüber streiten jetzt.
Ja, aber. Ob der sympathisch ist oder nicht, auf jeden Fall ist er halt im Oktagon echt ein Tier, ne? Und darum geht's ja den Leuten vorwiegend.
Till Schweiger, ja, das stimmt.
Ja, ja.
Nee, weil du gerade. Aber den willst du nicht kämpfen sehen, Mann.
Nee, den
Till Schweiger will ich
eigentlich gar nicht sehen, ehrlich gesagt.
Ja, keine Ahnung, ich habe keine starke Meinung zu Till Schweiger.
Ich wollte es dir nur mal sagen. Also, wie gesagt, Till Schweiger ist ja nicht von allen Deutschen geliebt. Nur weil.
Ja, ist aber klar, gut, aber das liegt dann ja an seinem Charakter und an seiner Persönlichkeit.
Da liegt es aber auch dran, dass er nur deutsche Produktion macht. Christoph Waltz ist ja in Hollywood aktiv.
Ja.
Ne? Und nicht an Eigenproduktion. Das ist, denke ich, dann auch der große Unterschied. Ralf Möller zum Beispiel, der ist ja auch ganz beliebt. Oder Arnold Schwarzenegger.
Ja, aber das ist ja jetzt für die Diskussion, ob Khabib als Russischsprachler... also ich meine, er kommt aus derselben Nation. Ich denke schon, dass sie da dann eher pro Khabib sind als...
Ja, aber denkst du, so viele kaufen den Pay-Per-View damit... Also denkt ihr, Khabib hat mehr... Käufe gerissen als Holly Holm und Cyborg?
Ja.
Puh, ja, ich weiß nicht, Brasilien ist auch ein großes Land. Ne? Ich
kann eben, Barbosa war ja auch dabei.
Ja, ja, also ich kann
doch,
mir
schon vorstellen,
dass aus Brasilien auch eine Menge Pay-Per-Views kam, wegen Cyborg und
Aber wir können ja mal einfach verfolgen, wie Khabib, na gut, gegen Ferguson ist natürlich schwierig, weil Ferguson ja auch aber da kann
ja,
man bestimmt
ja, aber,
mal was nachgoogeln.
Was man verfolgen kann, wäre 222, weil da Cyborg ja wieder das Main Event anführt. Gegen,
Stimmt.
Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich weiß nur, dass sie blond ist.
Konnichkaya.
Genau. Ja. Da kann man ja schauen, ob sie wieder so viele Käufe anziehen kann. Was ich nicht glaube. Holly Holm ist natürlich ein Meganame und Konnichkaya.
Ich finde das, das Interessante ist, dass diese Jana Kunitskaya oder Kunitskaya, je nachdem, wie man es halt betont, die ist auch, trainiert auch bei Jackson Wink, ne? Genau wie Holly Holm übrigens. Also ich bin gespannt auf das Zusammentreffen im Vorfeld und auch im Nachhinein, weil es gab ja nach dem Kampf von Cyborg gegen Holly Holm so ein bisschen Theater, da hat sich ja einer vom Team Jackson Wink ein bisschen daneben benommen mit irgendeinem Post. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie das, wenn die wieder aufeinandertreffen, also das Jim zumindest auf Cyborg, wie die sich dann verhalten da. Ich weiß nicht, ob derjenige da immer noch angestellt ist dort, kann ich nicht sagen, aber ja, mal gucken, ob die sich jetzt ein bisschen stilvoller verhalten, Cyborg gegenüber.
Ja, ich denke schon. Das wäre ja ein dummer Fehler, das zweimal zu machen. Artem Lobov says, Khabib Nurmagomedovs popularity in Russia is because of Conor McGregor. Das ist die Headline.
Lass mich ganz kurz nochmal zurückkommen auf Cyborg, weil wir gerade das Thema hatten. Was denkt ihr denn, wie die zurechtkommen wird gegen Jana Kunitskaya?
In meinen Augen, ich kann nur sagen, für mich besiegt Cyborg jede Frau. Ich weiß nicht, aber Cyborg ist für mich einfach Cyborg und wird da auch wieder gewinnen.
Ich war furchtbar verwirrt, wer also ich weiß gar nicht, wer das ist. Jana, ich dachte.
Ist die nicht, Invicta Champion im Featherweight?
Ja, irgendwie sowas, ja. Also sie kommt von Invicta. Invicta ist aber auch eine Untertochter, sage ich mal, von der UFC, ne?
Ja, ich glaube, das war mal so eine Art Talentpool für die Frauen, die dann später in die UFC wechseln. Ich glaube, so wurde es teilweise gesehen.
Ja.
Ja, und Kunitskaya hat vor allem zweimal gegen Tonya Avenger. Nee, einmal verloren, einmal No Contest. Okay, den hatte sie eigentlich mit Armbar gewonnen, glaube ich. Aber ist ja, dann gut. Overturned worden als No Contest.
Hat sie nicht zweimal gegen Dings verloren? Ja. Ne?
Gegen Avenger? Einmal. Ja. Einmal No Contest.
Ja, also wer Tonya Avenger gesehen hat gegen Chris Cyborg, also der Kampf war ja.
Ja, gut.
Aber okay, gut, aber es war Short Notice, ne?
Ja, also was war denn der No Contest? Hat sie denn den Kampf da?
Das war irgendein kontroverser Referee-Call. Also ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist.
Mario Yamazaki bestimmt.
Eigentlich hatte sie gewonnen gegen Avenger per Armbar, so. Aber das wurde dann später hat Avenger irgendwie Protest eingelegt. Und da ist es dann zum No Contest deklariert worden im Nachhinein. Aber warum da dieser Protest war, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
Ja, also ich kann im Zweifel eigentlich nur Cyborg sagen. Das ist einfach zu dominant. Ich kenne halt Jana nicht, deswegen.
Ja, aber gut, Moment. Ja. Für die UFC 222 Predictions. Ja, Moment mal, das ist nächste Woche, gell?
Bantamweight Champion ist er übrigens gewesen bei Invicta, nicht Featherweight.
22 ist März, 3. März.
Oh, dann haben wir ja noch also Zeit.
In zwei Wochen, ja. Ja, ich habe schon darüber gesprochen in meiner Episode, aber ich habe einfach verschlafen, dass das noch eine Weile hin ist.
Aber wenn wir schon bei Predictions sind, UFC Austin.
Ja, endlich.
Cowboy versus
Jensi Medeiros.
Ja, Jensi
Medeiros. Das ist ein Kampf, den man sehen muss.
Ja, da lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Morgen früh, oder? In der Nacht von heute auf morgen.
Ja, unbedingt. Da sind sehr gute Kämpfe dabei. James Vick, Thiago Alves.
Sage Northcutt dabei.
Sage Northcutt ist interessant. Ich weiß ja nicht, ne? Man belächelt den ja noch so ein bisschen, weil die den hypen wollten und weil er eine lächerliche Frisur hat.
Er wollte ja den Sohn von Ivan Drago spielen.
Ja, das passt doch gar nicht, schlecht, ne?
So von ich muss mal eins sagen.
Die Rolle hat ein Deutsch-Rumäne bekommen.
Ich muss mal eins sagen. Sage Northcutt, auch wenn alle immer auf dem rumhacken, ein reiches Söhnchen, ein reicher Eltern, dies und das. Ich finde, das ist ein super sympathischer, solider, bodenständiger Typ. Ich glaube, der siezt seine älteren Trainingspartner sogar.
Ne? Ja, der war jetzt in der MMA-Hour und sagt die ganze Zeit Sir und Mr.
Genau, also der ist super sympathisch und super auf dem Boden geblieben. Und Mr. Faber. Mr. Faber, genau, ja. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass ihm selbst dieser ganze Hype gar nicht so angenehm war eigentlich. Ich glaube, der hat sich gar nicht so wohl gefühlt in dieser Rolle da.
Ja, nee, ich glaube auch. Der ist auch so recht christlich, ne? Irgendwie. Ja, der. Ich weiß es nicht, aber ich finde auch, dass er das gar nicht so verdient hat. Erstmal ist er 20 oder irgendwie sowas, ne? 21.
Sehr jung
heißt,
noch, ja.
Heißt, hat also richtig viel Zeit. Und zweitens sah er in seinem letzten Kampf also wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Und 21. Hat zwar nur die Entscheidung sich holen können, aber verdammt nochmal, Sage Northcutt darf man nicht abschreiben schon. Da kommt noch was, garantiert. Ich würde auch ihn jetzt als Favoriten einloggen.
Also persönlich, was ich noch sagen wollte, wegen viele sagen, er ist verwöhnt und so weiter und dies und das. Ganz ehrlich, wenn ein Oktagon steigt und sich da mit anderen Leuten prügelt, der ist ganz und gar nicht verwöhnt, sondern vor dem habe ich heftigen Respekt.
Ja, das ist halt so das Ding.
Er
kämpft beruflich, wie verwöhnt kann man denn sein?
Ja eben, wie eitel soll ein Mensch sein, der für seinen Lebensunterhalt andere Leute verboxt? Also, ja. So jemand ist nicht verwöhnt, sondern so jemand...
Ja gut, aber die Leute sind natürlich mehr angezogen von so einer Cinderella-Story. Sowas wie bei Kimbo Slice, der ja wirklich jetzt aus dem Elend nach oben gekommen ist und so. Für jemanden wie Northcutt, der aus gutem Hause kommt, da sieht das halt nicht so spektakulär aus.
Ja, aber das sind die Leute.
Ja, ich denke, die Leute denken einfach, dass der Hype unverdient ist, den er gekriegt hat. Und dass er jetzt eine Popularität genießt, die er, Popularität ist vielleicht das falsche Wort, aber dass er eine Bekanntheit genießt, die er sich nicht erarbeitet hat im Ring. So.
Also ich denke, er kommt definitiv noch dahin und Kimbo Slice war für mich auch definitiv eine krasse Story, aber es ist jetzt auch nicht die vorbildlichste Leistung, sich im Hintergarten mit anderen Leuten zu prügeln, ohne Arzt, nee. Ohne nix.
Also ich muss da mal ganz deutlich eine Lanze brechen für Sage Northcutt. Ich finde den Jungen total in Ordnung, der ist super höflich, sympathisch und mir gefällt der Kampfstil auch. Ich finde, der hat so ein bisschen was von Wonderboy Thompson, ein bisschen Ähnlichkeit.
Ja,
der Kampfstil, so ein bisschen dieses Karate-lastige mit breitem Stand, mit breiter Stance. Und, also mir gefällt der Kampfstil einfach auch.
Ja, ich finde auch. Ich finde, seine Einstellung können sich viele Leute was abgucken von. Ich würde das den Sport generell, glaube ich, mehr genießen, wenn das die Norm ist im Umgang mit anderen Leuten. Klar, sind so Beefs ganz cool und spannend auch, wenn sie echt sind, sowas wie TJ Dillashaw gegen Garbrandt zum Beispiel. Und wenn sie fake sind, hat das da nichts zu suchen. Und dann habe ich es lieber, wenn man einfach höflich miteinander ist und das als einen Job ansieht, weißt du?
Ja, aber leider verkauft sich sowas eben nicht immer gut. Solche Lautsprecher wie Sonnen oder Bisping oder Ortiz oder
Das hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Aber wenn beide kein Talent für Trash-Talking haben und dann irgend so ein Beef ausgraben, der nicht wirklich echt ist, der nicht existiert. Ich kann zum Beispiel Amanda Nunes mit ihrer Einstellung da nicht so wirklich leiden. Und auch Joanna Jędrzejczyk finde ich eigentlich nicht so gut, weil das ist so gezwungen. Und gerade bei den Frauen ist das halt ein bisschen unnatürlich. Die sind einfach nicht... Also
ja,
im Schnitt sind die halt einfach, würde ich mal behaupten, nicht so aggressiv, dass sie, nur weil sie jetzt gegeneinander kämpfen müssen, sich schon auf der Bühne schlagen wollen, weißt du?
Also
und dann kaufe ich denen das nicht ab und dann finde ich das scheiße und dann ist Sage Northcutt für mich einfach viel angenehmer.
Also was
ich muss auch sagen, okay. Bei Amanda Nunes kommt mir das sehr künstlich vor immer, ja. Also ja. Ich mag das auch nicht so. Ja, ich glaube, Demetrius Johnson hat mal bei JRE, bei Joe Rogan Experience, ist er auch schon mal darauf angesprochen worden. Ich glaube, da hatte Rogan ihn gefragt, ob er es nicht unfair fände, dass er als einer der besten aller Zeiten im MMA, gewichtsklassenübergreifend, mit ansehen muss, wie andere, die einfach nur eine große Klappe haben, wie beispielsweise, ich weiß nicht, Colby Covington oder solche Leute, dann vergleichsweise viel Ruhm ernten, viel Geld verdienen im Vergleich zu ihm, der ja eine viel höhere sportliche Leistung bringt. Hm. Und da hat er irgendwie gesagt, und ob er da nicht auch mal, oder ob er sich überlegt hat, nicht auch mal anzufangen mit dieser ganzen Trash-Talk-Geschichte und so weiter. Und da hat er es auch gesagt, sagte er, das könnte er zwar machen, aber andererseits wäre ihm selbst so zuwider, weil er einfach nicht so ist und das würde deswegen auch unauthentisch wirken und,
genau.
und würde deswegen auch keinen Sinn machen und da hat er völlig recht damit. Ne?
Wenn es authentisch ist und wenn es funktioniert, zum Beispiel Dominic Cruz ist ja super im Trash-Talking, aber er macht es auf so eine analytische Art und Weise, die wirklich gut funktioniert und das ist halt auch dann sein Stil und wenn es echt ist, dann ist es gut, dann verkauft es auch Sachen. Und Kobe Covington finde ich im Übrigen ist auch nochmal was für sich, weil Kobe Covington aggressiv versucht, unbeliebt zu sein. Ich meine, seine eigenen Twitter-Follower hat er durch diese Star-Wars-Spoiler-Geschichte, habt ihr das mitgekriegt?
Nee.
Vergrault? Nee. Der Star Wars The Last Jedi kam ja jetzt irgendwie im Dezember raus, ne?
Mhm.
Und Kobe Covington schreibt einfach bei Twitter einen Spoiler rein. Ich weiß nicht, kann ich euch den spoilern?
Ja, mir ist das egal,
ja,
der Film sowieso nicht.
Mir ist es auch egal, aber ich weiß nicht, wer hier zuhört.
Ja, naja, der Film ist draußen, die Leute wissen das. Ja,
okay, Luke Skywalker sind, dann haben stirbt, den gesehen. Ich weiß es auch.
Luke Skywalker stirbt, schreibt der direkt in sein Tweet rein, ganz oben, ohne irgendeine Vorwarnung und sowas. Und das schickt er dann an seine eigenen Fans. So, ein Tag nach der Premiere oder sowas. Luke stirbt. Ich habe euch jetzt Zeit gespart. Geht in eine Bar oder sowas und nicht ins Kino, ihr Loser. Ja. Und das fand ich einfach total witzig, dass er sich so unbeliebt macht bei seinen eigenen Fans. Das finde ich cool irgendwie.
Kurz zum Thema
Trash-Talk. Der macht halt sein Ding damit.
Kurz zum Thema Trash-Talk. Also, was ich persönlich am allerliebsten sehe, ist, wenn beispielsweise, ich vergleiche es jetzt mal, Conor McGregor versus Nate Diaz. Die haben wirklich eine Top-Show abgeliefert. Mhm. Promo fand ich total witzig. Was ich aber gut finde, wenn sich wirklich gebieft wird, ja, dass man danach den Anstand hat und zu sagen, ey, wir haben eine geile Show abgeliefert, der Kampf ist vorbei, die Promo ist vorbei, jetzt ist wieder gut. Das
ja,
finde ich
das
gut.
Das kann ja Conor McGregor sehr gut und das macht ihn auch sehr sympathisch, finde ich.
Ja, da muss man auch sagen, also ich bin da nun weiß Gott nicht, und das weiß jeder, der mich kennt, der größte McGregor-Fan, aber das muss ich ihm lassen, trotz dem ganzen Säbelrasseln im Vorfeld immer, wenn der Kampf vorbei ist und das letzte Rundensignal ertönt ist, dann ist er eigentlich immer sehr respektvoll, auch in den Interviews direkt im Oktagon noch immer sehr respektvoll, ja. und da sieht man dann wirklich die sportliche Seite von ihm. Ne?
Ja, oder das wahre Gesicht, sagen wir es so.
Ja, genau. Alles andere war halt nur zu Promo-Zwecken, um Tickets zu verkaufen und Pay-Per-Views und so weiter. Das ist halt leider notwendig, um gut Geld zu verdienen, aber das wirkliche Gesicht sieht man dann immer direkt im Nachhinein.
Sowohl beim Kampf gegen Nate oder gegen Floyd Mayweather, auch bei Floyd Mayweather, da sind ja McGregor und Mayweather zusammengekommen, haben zusammen gelacht und so weiter. Gut, weil beide wahrscheinlich gewusst haben, sie haben hunderte von Millionen gemacht. Aber ich find's einfach gut, wenn man nach dem Kampf sagt, ey, die Promo ist vorbei, der Kampf ist vorbei, damit ist die Geschichte beendet und nicht wie ein Daniel Cormier, der da einem halben Leben lang John Jones nachweint, ja, ich muss doch diesen Anstand haben, auch wenn ich verloren habe, wie ein Mann stelle ich mich hin und sehe ein, dass ich verloren habe und nicht, ich gehe weinend aus dem Oktagon raus.
Aber
das ist ja nochmal was anderes, dass er weint.
Findest du?
Stopp, aber das kann man so nicht stellen lassen.
DC
hat immer
schlechter Verlierer.
Der hat immer im Nachhinein nach allen beiden Niederlagen gegen John Jones, hat er immer deutlich gesagt, bis heute noch, John Jones war an den Abenden einfach der Bessere, da gibt nichts dran zu deuteln. Also da natürlich. Hat er nie einen Held draus gemacht. Also ich finde nicht, dass er da irgendwie eine Ausrede gesucht hat oder sonst was.
Er war ja, ich weiß jetzt auch nicht, Zeitpunkt, ob schlechter Verlierer das richtige Wort ist. Er ist halt sehr ehrgeizig und wenn er verliert, dann weint er so, ne? Aber das tut ja.
Er kann ja weinen, aber er geht doch nicht weg und schlägt die Hand von John McCarthy weg.
Ja, guck dir mal Ronda Rousey an, als sie gegen Holly Holm verloren hat.
Naja,
man soll sich ja nicht mit den schlechten Leuten vergleichen, sondern mit den guten.
Nee, ist klar, aber das ist für mich ein schlechter Verlierer, Ronda Rousey, ja.
Ja, Ronda Rousey zum Beispiel, das finde ich auch.
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also, nur weil sie ein schlechter Verliererin ist, heißt es ja nicht, dass er kein schlechter Verlierer sein kann.
Ja, aber so verhält er sich ja nicht. Nee, also so wie Ronda Rousey hat er sich ja nicht verhalten.
Persönlich fand ich es ja irgendwie peinlich, was er da für eine Szene veranstaltet beim zweiten Kampf.
Ja gut, man muss auch deutlich sagen, John Jones. Er war natürlich immer noch wie sagt man, concussed. Ne? Ich meine, der hat gerade kurz vorher einen Headkick verpasst zu bekommen und schweres Ground and Pound. Und ich weiß nicht, ob es da überhaupt die beste Idee ist, so jemanden überhaupt zu interviewen.
Ich glaube, er hat den, er wurde auch ausgenockt tatsächlich dann am Boden, ne? Also die Schläger haben ihn, glaube ich, dann wirklich bewusstlos gehauen. Ich finde es eigentlich nur blöd, wenn man erstens komplett untertaucht, so wie Ronda Rousey, oder ich nehme jetzt mal als Beispiel Cody Garbrandt, der sagt, ich bin der bessere Kämpfer. Er hat sich jetzt nicht ganz schlecht benommen nach dem TJ Dillashaw-Kampf, ne? Ich meine, er hat gesagt, heute war er der bessere und hat ihm die Hand geschüttelt und sowas. Aber trotzdem, wenn du im Post-Fight-Interview sagst, ich bin immer noch der bessere, das ist schlecht verlieren. Wenn man einfach traurig ist darüber, dass man verloren hat, nimmt das ja vom Gegner nicht unbedingt was weg. Und bei Daniel Cormier habe ich nicht gesehen, dass er irgendwie sagt, John Jones kann nix, ich bin immer noch der Bessere.
Ja, ja.
Sondern der ist halt einfach traurig, dass er verloren hat. Und im ersten Moment will er das nicht so richtig akzeptieren. Das ist aber Teil seiner Persönlichkeit und seines Ehrgeizes. Also, ja halt man muss vielleicht sagen, halt Daniel Cormier...
Kann er ja ruhig sein.
Ich finde schon, dass man das eleganter hätte aufnehmen können, Daniel Cormiers Niederlagen, aber ich finde, das ist ein bisschen unfair zu sagen, er ist ein schlechter Verlierer, oder das geht mir ein bisschen zu weit.
Ich finde, würde ich auch nicht so sehen. Dann sage ich es mal anders, er war in dem Augenblick ein schlechter Verlierer. Ich sehe es einfach so. Ist ja schön, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Davon lebt ja eine Diskussion. Aber ich denke, wenn ich die Hand vom Referee wegschlage und rausgehe, nur weil ich verloren habe und mein Erzfeind gewonnen hat, ich kann doch immer noch hinstehen, wenn er halt zum Champion gekürt wird und sagen, okay, ich habe verloren, dies und das, und nicht weggehen. Das ist meine Meinung.
Ja, finde ich okay. Also im ersten Moment, klar, also ich finde es halt verständlich, dass du im ersten Moment...
Man muss aber, wer ein Lied singen will, muss eben auch die Noten kennen. Und man darf eben auch nicht vergessen, wie gesagt, dass er kurz zuvor noch bewusstlos war. Und Joe Rogan hatte nach dem Kampf, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Alistair Overeem gegen Stipe Miocic, als er Overeem im Nachhinein, der ja auch bewusstlos war, im Interview, als Overeem gesagt hat, er hätte gefühlt, dass Stipe getappt hätte. Und das war sowas von peinlich. Und das war ja nur... darauf zurückzuführen, dass er offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne war in dem Moment, weil er ja noch ein bisschen Gehirnerschütterung und so weiter, wer weiß, was da alles passiert war. Und daraufhin hat er ja
Rogan. Er hätte ihn interviewen sollen nach dem Ngannou-Kampf.
Ja, pass auf. Und daraufhin hatte ja Rogan gesagt, ich werde nie wieder jemanden, der gerade ausgenockt ist, im Octagon interviewen.
Ja, weil, und dann hat er es trotzdem gemacht.
Und dann hat das bei Cormier gemacht. Und das war genau die gleiche Situation.
Ich rede ja gar nicht vom Interview. Also Joe Rogan hat sich auch danach entschuldigt bei DC.
Es geht
damit will ich ja nur sagen, dass DC auch in dem Moment auch, genau wie Overeem in dem anderen Kampf, in dem Moment, der sicherlich nicht mal Herr seiner Sinne war, er war kurz zuvor noch bewusstlos und ist von einem 93 oder 95 Kilo Typen da vermöbelt worden. Ich meine, ich glaube, da sieht keiner von uns klare Bilder Sekunden später, ne?
Ja, aber es ist, also ich finde das okay, wenn du sagst, im ersten Moment ist er ein schlechter Verlierer gewesen. Ja, kann man so sehen, finde ich in Ordnung. Insgesamt halte ich ihn aber einfach nicht unbedingt und schon gar nicht vergleichbar mit Ronda Rousey. Aber ich kann das von mir aus so stehen lassen, ja. Also ich verstehe deine Meinung auf jeden Fall schon.
Naja, wie gesagt, also es geht mir ja nicht ums Interview, sondern das Verhalten danach, als verkündet wurde, dass John Jones gewonnen hat und dann halt seinen Arm hochgehoben wird und Dana White kommt mit dem Gürtel. Da ist DC weggelaufen und hat die Hand, also wenn ich mich richtig erinnere, kann ja sein, dass es nicht ganz genau so war, als John McCarthy ihn da so zu sich nehmen wollte, hat er so seine Hand weggeschubst und ist halt gegangen.
Oder halt war das nach der Siegerehrung?
Nee, das war ja vor der Siegerehrung. Es sollte ja der Sieger geehrt werden. Und da hat er sich beleidigt gestellt. Es geht nicht ums Interview, dass er da noch benommen war. Die Siegerehrung war ja paar Minuten danach.
Und, also ich habe das so ein bisschen verschwommen noch vor Augen, dass er erstmal überhaupt nicht geglaubt hat, dass der Kampf überhaupt beendet wurde.
Ja, irgendwie sowas. Also der im war allerersten aber, Moment war er wütend, das weiß ich auch
nicht. Ja, und enttäuscht vor allem, denke ich, enttäuscht in allererster Linie.
Ja, aber trotzdem kann er sagen, okay, ich wurde ausgenockt.
Und man sieht ja im Interview dann mit Joe Rogan, dass es ihn dann plötzlich überkommt und er, wie er dann weint. Ja, also im ersten Moment klar. Ich würde halt einfach nur ihm die Entschuldigung schon geben, dass er gerade ausgenockt wurde und dann die nächsten 2-3 Minuten erstmal durch den Wind ist, und da darf man dann auch fassungslos sein. Das Wenn man sich also dann monatelang nicht meldet wie Ronda Rousey, dann ist das was anderes.
Ja, natürlich. Also ich finde, das ist ein bisschen, vielleicht nicht ganz, aber zumindest noch ein bisschen vergleichbar mit Reportern, die beim Fußball direkt am Spielfeldrand stehen und nach 90 oder 120 Minuten die Leute sofort abfangen, nicht mal durchatmen lassen und sofort interviewen. Da sind die ja noch so unter Adrenalin. Und da kann man doch manchmal sagen, die dann eben auch dummes Zeug. Und das kann man doch dann aber gar nicht ernst nehmen.
Ja, und ich meine, keine Woche später war Daniel Cormier, war wieder im Interview und hat gelächelt und etc. Also
war am Anfang ist es halt der No Contest veröffentlicht?
Nee, noch nicht.
Okay.
Aber ja, das ist auch mal eine sehr sympathische Szene. Habt ihr das Video gesehen, wo Dana White ihm erzählt, dass John Jones positiv getestet wurde?
Das war aber noch weit vor dem zweiten Kampf.
Ne? War so auf ich glaube, das war nach dem zweiten.
Nee. Das war, meinst du da, wo der auf dem Stuhl sitzt, hinten Katakomben?
Und wo er dann so auf den Boden tritt.
Ja, das ist viel länger, ja.
Das ist 2014 sowas war das bestimmt.
Ja, gut. Ich meine, das war nach dem ersten Kampf, da ist ja dann mehrmals schon ein zweiter angesetzt worden, ist ja immer nicht zustande gekommen aus unterschiedlichen Gründen. Quatsch. Und in einer von den Situationen war das.
2016 war das mit John Jones, sein Dickpilz.
Ja, stimmt.
Das Video habe ich auch gesehen, wie er da total enttäuscht saß und da
auf den Boden tritt und
das Gesicht in seinen Händen vergräbt.
Come on, Dana.
Ja,
aber dass die erste Reaktion, die er auch hat, ist zu fragen, ob er ein Release unterschreiben kann, dass die nochmal kämpfen können.
Genau, stimmt, das hat er gefragt, ja. Und der Dana sagte dann, can't do it.
Ja. Leider. Okay, komm, machen wir mal weiter. Wir sind jetzt immer noch bei Sage Northcutt.
Cowboy versus
Cowboy gegen Madeiros. Genau. Yancy Madeiros, genau.
Ja.
Ja, auf jeden Fall geiler Kampf. Ich bin ein absoluter Cowboy-Fan schon immer gewesen. Mhm. Er steht jetzt ein bisschen am Scheidepunkt, finde ich. Ich glaube, er hat jetzt drei Niederlagen in Folge, kann das sein?
Ja.
Also, wenn er das jetzt wieder verliert, ich glaube, dann wird es langsam knapp mit seinem UFC-Contract, oder?
Also Cowboy muss die Kurve fangen, denke ich.
Ja, also ich meine, die Niederlagen waren natürlich auch, man muss sagen, gegen gute Leute, ne? Gegen Darren Till, gegen Masvidal und gegen Robbie Lawler sah ja gar nicht so schlecht aus.
Also der Kampf gegen Robbie Lawler war in meinen Augen richtig knapp. Ja, also die haben richtig, richtig schönen Kampf abgeliefert.
Mhm. Genau.
Ist er nicht in der Gewichtsklasse jetzt gewechselt?
Der ist wieder unten. Cowboy ist wieder runtergegangen. Vom Welterweight ins Lightweight, glaube ich.
Und Darren Till ist ja nun auch, was soll man da noch? Da musst du nur den Namen sagen, Darren Till.
Ja.
Also was der für eine Zukunft hat, ist.
Ja, Darren Till ist Sage Northcutt. Man hat wirklich viele Talente.
Es ist doch ein Welterweight-Kampf, sehe ich gerade. Gegen Yancy Madeiros. Aber er war doch zwischendurch mal Cerrone.
Ich habe auch was gelesen, von wegen Cerrone also wechselt die Gewichtsklasse. Nach der letzten
Niederlage. Er ist doch nach der Niederlage gegen Dos Anjos, ist er doch hochgegangen ins Welterweight. Aber ich dachte eigentlich, dass er danach kurzzeitig wieder zurückgegangen wäre ins Lightweight. Aber jetzt der Kampf gegen Madeiros ist trotzdem doch wieder Welterweight.
Hm. Ich weiß es nicht.
Je ne sais pas.
Ja, wie auch immer, Madeiros ist auf jeden Fall kein schlechter, ne? Das wird eine harte Nuss für Cerrone.
Das ist ein wunderbarer Kampf. Also ein super Matchup, finde ich. Ja, furchtbar interessant.
Madeiros als Hawaiianer, ne? Die Hawaiianer mit Holloway haben ja sowieso ein bisschen Rückenwind gerade.
Habt ihr das Weigh-in gesehen oder den Stare-Off-Ding, wo er ihm den Hut geschenkt hat?
Wem? Wer wem?
Medeiros hat Cowboy einen Cowboy-Hut geschenkt.
Ach so, nee, das habe ich nicht gesehen. Nee.
Ganz, ganz cool. Finde ich, fantastisch. Haben sich beide gefreut.
Ja. Sein zweiter Cowboy in Folge, oder?
Stimmt. Ja, Cowboy Oliveira.
Alex Oliveira zuletzt, ne?
Genau, den Cowboy im Übrigen besiegt hat mit Submission in der ersten Runde.
Aber das sind gute Siege von Medeiros, ne? Gegen Eric Silva, Cowboy Oliveira. Naja, wie gesagt, Cerrone hatte zuletzt dreimal hintereinander verloren. Muss man gucken, wie es jetzt weitergeht.
Also ich bin, ich würde sogar auf Cerrone wetten dieses Mal.
Ich auch.
Yancey ist für mich einfach noch nicht groß genug. Er hat auch die Niederlage gegen Dustin Poirier und Jim Miller. Ne? Aber kann sein, also wie gesagt, der Kampf ist gut.
Also man weiß immer nicht, ich finde Cerrone ist immer so ein bisschen eine Wundertüte, ähnlich wie Nate Diaz. Mal hat er Leistung wie gegen Robbie Lawler und dann wird er plötzlich auseinandergenommen von Jorge Masvidal. Ich meine, das soll nicht bedeuten, dass Masvidal ein schlechter ist, ist auch ein guter, aber ich glaube, mit der Leistung von Cerrone hat er gegen Masvidal nicht verloren. Aber das weiß man immer irgendwie nicht bei Cerrone, mal so, ne?
Ja, also Cerrone hat auch Jim Miller besiegt in der Vergangenheit.
Ja, Cerrone hat gegen alles im Oktagon gestanden, was Rang und Namen hat, ne?
Ja, Jim Miller hat allerdings Medeiros besiegt, so.
Ja gut, aber du weißt ja, MMA-Mathematik, ne?
Ja, klar. Und das ist auch eine ganze Weile her. Das ist von 2014, also auch 4 Jahre. Aber für mich ist Yancy Medeiros einfach noch nicht groß genug. Das heißt nicht, dass ich ihn jetzt abschreibe, aber Cerrone hat einfach, liegt für mich einfach noch vorne. Ne?
Ich weiß,
ist natürlich eine gute Gelegenheit für Medeiros dann.
Für mich steht da halt, also Medeiros ist auf jeden Fall ein guter, also der ist auch auf dem aufsteigenden Ast, wie man so sagen würde. Aber ich finde, das Fragezeichen steht halt hinter Cerrone. Ne? Ich weiß nicht, wie er jetzt die 3 Niederlagen auch mental verkraftet hat, wie es jetzt mit seiner Motivation ist. Der ist ja auch schon ewig dabei. Naja, muss man gucken. Also ich glaube, ich würde sogar eher zu Medeiros tendieren. Obwohl ich es Cowboy wünschen würde. Als Cerrone-Fan wünsche ich es natürlich Cowboy. Aber
ich nicht. Halt also der Kampf, auch, den er hatte mit Cowboy, war halt auch einfach zu knapp. Das war ja ein richtiger Krieg. 2 Runden lang, aber...
Ja, was mit Oliveira meinst du?
Ja, er wurde jetzt, er hat ja 2 Knockdowns kassiert, ne, in der ersten Runde.
Wollt ihr noch die Wettquoten hören?
Ja, unbedingt.
Ja, sag mal.
Also, Cerrone versus, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, genau, Yancy Medeiros, beide haben dieselbe Quote, 1,9.
Ja, das sind da gute Voraussetzungen.
Das heißt,
das überrascht mich gar nicht so doll. Das ist interessant.
Das heißt, man erwartet von beiden, dass sie gewinnen.
Ja.
Zum Vergleich, Tony Ferguson versus Habib, hat Tony eine Dreierquote und Habib 1,4.
Sprich, Habib ist Favorit.
Ja, genau.
Ja, kein Wunder, finde ich.
Ja, gut. Ich glaube, da spielt halt dann auch die 25-0 eine große Rolle bei den Quoten.
Ja.
Wie aussagekräftig die auch immer ist,
das haben wir letztes Mal. Ich finde aber auch jetzt gerade mit dem Barbosa-Kampf in der jungen Vergangenheit, Tony Ferguson hatte Schwierigkeiten.
Also, mit Kevin Lee und Kevin Lee hatte sogar noch
gegen Barbosa.
Eine Steph-Infection, ne?
Ja, und Kevin Lee ist aber auch, dem darf man nicht abschreiben. Ich bin ja,
ich
finde den ja gar nicht so unsympathisch eigentlich.
Also ich muss wirklich sagen, Habib hatte eine Hammer-Performance gegen Barbosa. Also
gegen Barbosa, wirklich. Das war schon verdammt beeindruckend.
Ja, und Ferguson hat gegen Barbosa, er hatte Schwierigkeiten. Kann man ja auch haben, aber wenn man die beiden jetzt gegeneinander vergleicht, den Barbosa-Kampf von Ferguson und den Khabib,
kann man halt schlecht vergleichen, weil Khabib und Barbosa völlig unterschiedliche Kampftypen sind, ne?
Ja.
Also kann man jetzt schwierig
Ferguson, ja, also, aber ich verstehe schon, warum Khabib der Favorit ist. Ich würde es auch nicht anders werten.
Ja, ich finde halt, dass Ferguson sehr viel, der ist viel vielseitiger als Khabib, ne? Aber Khabib macht eben das, was er kann, macht er eben auch brutal gut.
Genau. Die Frage ist halt, ob Ferguson den Takedown, den wird's geben. Und ich glaube, Ferguson hat damit auch gar nicht so ein großes Problem. Die Frage ist halt, wie er sich anstellen kann, ob er eine Submission anlegen kann in der Position, in der ihn
naja, der Kapitän auf ihm sitzt. Ne? Er ist Black Belt unter Eddie Bravo, ne? Also, ja. Da kann schon was passieren auf dem Boden. Den Takedown wird er natürlich nicht vermeiden können, das ist klar.
Ja. Vielleicht, also im Striking wird Ferguson die Nase vorn haben, aber der Kampf wird vermutlich die meiste Zeit am Boden stattfinden, denke ich.
Jo, also für Predictions haben wir ja noch Zeit, wer weiß.
Stellt euch mal vor, der Kampf geht gar nicht zu Boden.
Also meine größte Sorge bislang ist, dass der Kampf gar nicht stattfindet.
Naja,
ich weiß nicht, aber
weiß
ich
man eben auch mal nicht genau.
Eben, ich glaube, der war schon zweimal angesetzt.
Ja, ja.
Oder dreimal vielleicht.
Also ich hatte die Sorge jetzt vor dem Barbosa-Kampf und als dann Khabib da rein steppt, super in Form, mega dominant, jetzt mache ich mir eigentlich keine Sorgen mehr. Er hat halt seine Ernährung angepasst, ne?
Ja gut, ich fand halt, was mich ein bisschen überrascht war dass Khabib auch im Stand so einen Druck aufbauen konnte gegen so einen hervorragenden Striker wie Barbosa. Er war ja ständig nur im Rückwärtsgang, Barbosa. Also der ist ja zu seinen Kicks gar nicht gekommen. Also ich finde, das hat Khabib wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also nicht nur am Boden, auch zu der Zeit, wo es noch im Stand war, hat er sehr gut unter Druck gesetzt, die Wege abgeschnitten und also.
Und Khabib hält ja auch noch was aus, ne? Er hat ja den Spinning Heel Kick, einen ja, hat er kassiert.
Naja gut, dafür ist er halt gegen Michael Johnson eindeutig angeklingelt gewesen, ne?
Das stimmt. Aber das kann man auch sein bei Michael Johnson. Das ist
ja,
jetzt.
Klar. Ja, also mich hat er auf jeden Fall im Stand auch beeindruckt, Khabib, gegen Barbosa. Ja. Mhm. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Ferguson überhaupt so sehr überlegen wäre im Stand. Ich meine, er ist auch nicht so.
Ja, das glaube ich schon. Also einfach vom
vom Output her.
Ja, also der wird mehr landen. Wenn der Kampf nur zu Fuß stattfinden würde, dann würde Ferguson einfach öfter landen, mehr landen und auch mehr Schaden anrichten als Khabib. Khabib ist jetzt nicht der an der Spitze, der was die Striker angeht. Der hat halt schon seinen Stil und...
Ja gut, aber auch Ferguson ist halt nicht der beste Striker. Ist halt sehr unorthodox, finde ich. Das ist ein bisschen schwer auszurechnen.
Das stimmt.
Also, aber gut, die Diskussion ist eigentlich sowieso müßig, weil ich davon überzeugt bin, dass es ohnehin zu Boden gehen wird, früher oder später.
Was denkt ihr denn? Denkt ihr Khabib oder Ferguson?
Also,
das ist echt schwierig. Also.
Ganz ehrlich, auch wenn ich ja gesagt habe, ich bin kein Fan von Khabib, aber jetzt muss ich mit meinem Kopf denken und nicht mit meinem Herz. Khabib macht es. Also, ich weiß nicht, aber ich zweifle irgendwie gar nicht dran. Also, ich bin wirklich überzeugt, dass Khabib hier.
Also, ich muss auch zugeben, gewinnt. Ich war ja immer ein bisschen skeptisch bei Khabib mit dem Hype um seinen zu Null Rekord, weil sowas eben immer nichts aussagt, je nachdem, wie man halt gekämpft hat, ne? Ja. Aber gegen Barbosa muss ich sagen, das war schon verdammt beeindruckend. Also,
ja, eben.
Also ich würde auch eher noch zu Khabib tendieren, ich denke auch, ja.
Wie gesagt, also ich habe mal eine Frage, die nichts damit zu tun hat, wenn ich darf. Ich wurde in den Kommentaren gefragt, ihr habt ja UFC 221 verfolgt, ne? Luke Rockhold etc. Habt ihr von diesem Chinesen, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, Li Yingyang oder
Ying,
sowas?
Yingyang, ja.
Ja, mit seinem Eye-Gouge, ne, er hat ja die Submission, verhindert, indem er seinem Gegner in die Augen gestochen hat.
Echt?
Ach so.
Ja, und zwar ganz brutal, googelt das mal als Bild, UFC 221 und dann Eye-Gouge. Das ist ganz fürchterlich. Also und dafür hat er nur eine Verwarnung bekommen, während es einen riesen Aufschrei gab und alle haben gesagt, Disqualifizierung.
Wow.
Ich wurde jetzt im Kommentar gefragt bei meiner letzten Episode, ob er da jetzt eine Strafe für bekommen hat und ich wollte fragen, ob ihr da was wisst.
Oh, Free Devil, ich sehe es gerade. Ja gut, deswegen soll man immer die Hände seines Gegners in den Augen behalten. Oder wie war das? Immer schön die Finger im Auge behalten. Ja, sieht schon abartig aus, wenn ich mir das jetzt so angucke.
Also es sieht, ich habe es jetzt mal gerade gegoogelt.
Also hier steht,
sieht nicht so aus, als gäbe es da.
Ach, gegen Jack Matthews.
Nee, aber so Urteile dauern immer ewig. Das ist ja nicht binnen 2 Tagen gemacht, verstehst du?
Huge controversy as egregious eye poke goes unpunished in UFC.
Ja, sowas dauert immer.
Ja, kann halt sein, dass die da nochmal, ne? Und der hat ja auch noch Fight of the Night gekriegt, ne?
Ist halt die Frage, ob das absichtlich war oder nicht, wenn ich mir das Bild hier so
anschaue. Oh ja, oh ja.
Und der ist hier klar in einer tiefen Guillotine. Und was fingert der dem denn da um Gesicht?
Ja, eben, er merkt es ja, wenn er da irgendwie. Man spürt es doch, wenn man in die Augen
von jemand
anders reinpumpt.
Also er versucht ja gar nicht, die Guillotine abzuwehren. Er fingert ja mit beiden Händen in seinem Gesicht rum.
Ja, ich hab noch die Theorie aufgestellt, dass er halt. Eventuell könnte er sagen, er hat versucht, den Kopf wegzudrücken, um seinen eigenen da rauszuziehen, ne? Aber er hat die Finger gespreizt und gekrümmt.
Ja, ja.
Und die sind eben auf Augenhöhe und nicht, er müsste mit den Handflächen auf Augenhöhe sein und seine Finger wären dann an der Seite des Kopfes und gar nicht in Augennähe. Und so wie das aussieht, ich meine, mit der einen Hand steckt er ihm die Finger in den Mund und mit der anderen in die Augen. Das passt vielleicht in 50 Shades of Grey, aber nicht in den Ring.
Ja,
ich glaube, da sind die Finger nicht so häufig in Augen oder Mund.
Ja, naja, im Mund vielleicht.
Ja, jedenfalls sieht es schon nicht sehr vorteilhaft für ihn aus.
Alles klar.
Sieht schon stark nach Absicht aus.
Ja,
ich glaube auch
Absicht. Also, aber wisst ihr auch nichts, ob es da... Ne?
Noch nicht, nee, wie also gesagt, sowas dauert halt immer länger.
Ist mir nichts bekannt, ne.
Okay, dann machen wir weiter jetzt, ne?
Derrick Lewis versus... Marcin heißt er, oder?
Marcin Tibua, ja.
Genau.
Ja.
Ja, gut, Derrick Lewis wollte eigentlich zurücktreten, ne, glaube ich, nach der Niederlage gegen Hunt. Also mir war, als hätte er da schon zurücktreten wollen.
Mhm, aber ich glaube, das lag an seinem Rückenproblem, die er jetzt nicht mehr hat.
Na, ich glaube, die haben ihn schon im Kampf gegen Hunt auch ganz schön beeinträchtigt, ne, im Vorfeld schon, glaube ich.
Genau, ja, im Vorfeld schon, und ich glaube, dann sein Rücktritt war auch deswegen in erster Linie.
Ja, gut, jetzt hat er sich da nochmal anders überlegt.
Ja. Ist natürlich interessant jetzt, ne, mit einem heilen Rücken.
Ja. Ja, gut, Lewis ist halt auch so ein, so ein lustiger Typ, ne, wenn man mal so Interviews mit dem gesehen hat.
Ja.
Der ist schon ganz witzig, aber ja. Ich weiß nicht, ich glaube, an die Spitze wird das ohnehin nicht schaffen im Heavyweight. Also da ist er einfach nicht versiert genug.
Ja, das denke ich auch nicht. Also mit Stipe da oben und unter Umständen Daniel Cormier. Mhm. Das ist schwierig. Aber Derrick Lewis schaut man gerne zu. Ich würde
ihn jetzt auch... Hat jetzt auch keine Riesensiege auf dem Konto. Ne? Travis Brown, okay, das wäre vor fünf Jahren noch ein guter Sieg gewesen. Aber Travis Brown ist ja jetzt, seit er bei Taverdian ist, selber auf dem absteigenden Ast. Also ist der Sieg auch nicht mehr so viel wert. Roy Nelson besiegt per Split Decision. Naja, okay. Gabriel Gonzaga ist auch über den Berg. Also so die richtig guten Leute hat er eben auch nicht besiegt. Ne?
Ja, gut, aber Tybura halt auch nicht. Der hat Arlovski in seiner Liste ansonsten.
Der auch nicht.
Arlovski hat jeder im Heavyweight in seiner Liste.
Ja, eigentlich schon mittlerweile, ne?
Ja, oder?
Ja, schon. Ja. Ich mag ja Arlovski, aber...
Ja, ich auch, aber... Ja,
ja, man muss fair sein. Arlovski, warte mal, ich schau mal seinen Rekord an gerade.
Ich 15 kann mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern.
Eieieiei.
An den Kampf. Vielleicht habt ihr den ja gesehen. Arlovski gegen Travis Brown vor... Ich weiß gar nicht, wann das war. Vor 2 Jahren vielleicht?
2015.
Naja, ist noch länger her. Das war ja auch ein Hammerkampf. Das war ja auch Fight of the Year-Kandidat. Ne?
Ja, erste Runde ist er ja schon vorbei gewesen.
Naja,
ich habe ihn nicht gesehen, ich sehe das hier gerade nur.
Also, ich habe ihn gesehen, ich glaube, der war im selben Jahr, als auch McDonald Lawler war. Und der war auch in der engeren Auswahl zum Fight of the Year, glaube ich.
Ah, cool, ey. Guck ich mir an. Ja, also er hat jetzt 5 Niederlagen in Folge gehabt, außer gegen Albini, das war sein allerletzter. Tybura, Ngannou, Josh Barnett, Overeem und Miocic. Das sind natürlich 4 Namen, die direkt rausstechen und wo du sagst, ja, muss man sich jetzt nicht unbedingt für schämen. Gerade bei Stipe und Overeem. Dann in Ngannou unter Umständen halt auch, ne, mit der Knockout-Power in der ersten Runde. Das ist halt so wie Gustafsson gegen gegen, wie heißt er?
DC?
Der Klopper, Anthony Johnson. Auch Robert in Johnson, der ersten Runde, da konnte Gustafsson ihm auch nicht entgehen. Das war halt so eine verrückte erste Runde, so wie Stipe in Ghanu.
Das war auch in Stockholm, glaube ich, oder? Kann das sein?
Kann gut sein, ja.
Also Heimspiel für Gustafsson, das war ja richtig enttäuschend für ihn. Ne?
Ja, der hat halt dann, da gab es halt dann Wild Swings von der anderen Seite. Und er hat versucht auszuweichen und wurde halt getroffen. Und das ist in Arlovski halt im Ghanu-Kampf jetzt auch passiert. Und Stipe wäre es ja vielleicht auch beinahe passiert. Also die erste Runde war schon durchaus wild.
Diese harten Puncher haben halt immer diese berühmte Puncher-Chance. Das ist genau, einfach so. Ja. Das kannst du eben nicht komplett ausschalten. Also, ja. Ich meine, die DC hat gezeigt, wie man es macht, gegen Rumble Johnson zweimal, jetzt auch gegen Özdemir. Aber auch er hat eben Glück, in Anführungsstrichen, dass er ein relativ gutes Kinn hat. Ne? Der hat im ersten Kampf gegen Rumble Johnson, kann ich mich erinnern, da hat er eine ganz schöne Keule gefangen am Anfang. Da hat er sich ordentlich auf den Hintern gesetzt.
Aber Arlovski mit 10 K.O.-Niederlagen ist krass. Ist nicht so schlimm wie Overeem, aber...
Arlovski ist halt auch über den Berg, ne? Ich glaube, der ist auch schon Ende 30 oder so. Ich hatte seine beste Zeit hinter sich.
Ja.
Ja, und er hat eben, sein Problem ist eben sein Glaskinn, ne? Schon immer gewesen.
Gut, aber zurück zu Tybura, ne?
Wollt ihr die Quoten?
Ja, unbedingt.
Also ich denke, Lewis wird bestimmt Favorit sein, oder?
Ich vermute es.
Ja, und das ist der Moment, an dem du dich täuscht.
Tatsächlich?
Tybura ist Favorit. Lewis hat eine Zweierquote, Tybura 1,8. Also gut, jetzt nicht der heftigste Unterschied, aber Derrick Lewis ist Underdog.
Das ist komisch. Mit einem Sieg über Roy Nelson und Travis Brown.
Ja, aber stopp. Es ist so, dass diese Buchmacher, die berechnen ja nur die Quote. Also da sitzt ja nicht wirklich jemand dahinter und analysiert. Die gucken halt die letzten 10 Kämpfe, wie viele gewonnen, wie viele verloren. Wie gut gewonnen, in Anführungsstrichen, also Decision oder K.O. Und so wird's halt ausgerechnet.
Ach so, das sind jetzt die Wetten einfach.
Ja, genau. Aber,
ja.
Aber die Quoten werden ja basierend darauf ausgerechnet, ob jemand Favorit ist oder nicht. Das heißt, ein FC Bayern, wenn der jetzt gegen VfB Stuttgart zum Beispiel spielt, da wird Bayern ja nicht eine Fünferquote haben oder so. Bayern wird dann eine 1,0er-Quote wahrscheinlich haben. Oder genauso wie mit Klitschko. Ich weiß noch, als Klitschko immer noch geboxt hat, Klitschko hatte immer eine 1,02-Quote. Das ist heftig. Also, ich weiß nicht.
Ja, aber ich dachte, die Quote entsteht durch...
Ich glaube auch, da spielen mehrere Faktoren rein. Ne?
Ja, aber die Quote entstehen nicht durch andere Wetten, sondern durch mathematische Formeln, sage ich mal. Verstehst du? Also da sitzt nicht jemand dahinter und guckt, aha, Derrick Lewis, wie war denn der Kampf gegen Mark Hunt und so weiter, sondern es wird einfach ausgerechnet.
Ja.
Okay. Gut, aber hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Tybura Favorit ist gegen Lewis. Überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen.
Alles klar, gut. Gebt mal eure Tipps ab.
Also für mich hängt das ganz deutlich davon ab, wie Lewis mit seinem Rücken zurechtkommt. Im Normalfall, wenn er in normaler Form aufkreuzt, ist er für mich Favorit. Trotz der Wettquoten ist Lewis für mich Favorit.
Ja, ich sehe das ähnlich.
Gut, da spielt jetzt auch sein Rekord mit. Lewis hat 5 Losses und Tybura nur 3. Ist natürlich nichtssagend, aber... wie gesagt, für die Wettquoten macht's halt was aus. Aber gut, persönlich denke ich auch, der Vollständigkeit halber sage ich, Tybura macht's.
Okay, könnt ihr noch eine genaue Wette abgeben? Wie ist die Methode, welche Runde? Lass uns das auch noch zu Cerrone machen gleich.
Puh. Okay, Tybura gewinnt in der zweiten Runde, sage ich. Es gibt hier nur 3, ne? Tybura gewinnt in der zweiten Runde durch Submission.
Okay.
Ja, also ich denke, Lewis macht es in der zweiten.
Dann sag ich,
sicherlich nicht durch Submission, aber ich denke, dass er vielleicht Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Ding ordentlich landet und Tibura geht runter und Ground and Pound und das war's. Ich denke, in der zweiten Runde für Lewis, denke ich.
TKO. Ich sag sogar schon in der ersten Runde, obwohl ich mir auch ganz gut die zweite vorstellen kann. Erste oder zweite Runde. TKO für Lewis. Und dann das Main Event. Wie sieht's da aus?
Das ist echt schwierig. Also.
Ich sag, der Cowboy macht's durch Decision.
Also ich sag auch Cerrone, allerdings ist da so ein bisschen auch der Wunsch der Vater das Gedanken, weil ich eben Cowboy-Fan bin, Cerrone-Fan bin und deswegen hoffe ich einfach, dass er gewinnt und deswegen sage ich jetzt auch, dass er gewinnt und ich denke, der macht's durch K.O. auch in der zweiten oder dritten.
K.O.?
Ja. Na, oder TKO. TKO. Ich glaube aber nicht, dass es über die Runden geht.
Ich sag Headkick und Punches zweite Runde.
Oh, für Cerrone. Sehr detailliert.
Ja.
Aber gut.
Ja, kann sein, dass ich falsch liege, aber.
Kann sein.
Ja, halt wenn du falsch liegst, liegen wir ja alle falsch, insofern.
Ja, weil wir okay. Ja jetzt, glaub ich, so, alle dann, gesetzt haben. Sage Northcutt gewinnt die Decision. Ich glaube, der ist nicht akkurat genug noch. Das kommt, muss noch kommen.
Jetzt muss ich erstmal gucken, wer ist der Gegner gleich noch?
T-Bolt.
Puh. Nie gehört, muss ich ehrlich sein. Also,
ich auch nicht.
Gut, aber ich denke auch, Northcutt macht's. Ich glaube, die Niederlagen gegen Barbarina und gegen, ich glaube, Mickey Gall war's.
Ja.
Da hat er schon einiges gelernt. Ich glaube, das hat schon einen gewissen Reifeprozess nach sich gezogen als MMA-Kämpfer.
Also, T-Bolt, wenn er jetzt kein Submission-Artist ist, dann. Na, 6 Submissions, naja.
Naja, okay. Aber ich denke trotzdem, dass es Northcutt macht.
Ich sag auch.
Ich glaube aber auch hier nicht, dass es über die Runden geht. Also. Ich denke, dass er irgendwann einen Headkick landet, ähnlich wie bei Cowboy vielleicht.
Das kann sein, aber ich glaube halt einfach, sein Striking ist noch nicht akkurat genug, um...
Spinning Kick, ihr werdet sehen.
Mhm. Ja, kann sein.
Ja, die packt er ja gerne mal aus.
Ja, okay, dann haben wir noch James Vick und Thiago Alves, ne? So, ansonsten habe ich da nichts mehr zu sagen.
Thiago Alves ist ja nun auch ein echter Veteran, ne?
Mhm. Ja, also die kämpfen nicht gegeneinander, ich wollte nur sagen.
Ja.
Das sind die zwei Kämpfe.
Aber gut, wir sind jetzt bei 1,25 Stunden. Ich würde sagen, gut, ich hatte zwar noch Themen auf der Liste, aber ich würde sagen, wir hören auf an der Stelle.
Ja, sagt noch vielleicht kurz zu den zwei Kämpfen was. James Vick, kennt ihr?
Ja, klar. Mhm. Und Thiago Alves gegen
Curtis Millender.
Ah, der.
Ich kenne halt die beiden Gegner nicht sehr gut, aber James Vick ist ja bekanntermaßen 8-0 in der UFC und das im Leichtgewicht, ne? Mhm. Der muss einfach als Favorit da schon rangehen. Ja. Es sei denn, ja, Francisco, weiß ich gar nicht. Hm. Bin ich zu ignorant für. Und Thiago Alves.
Also ich gönn's Thiago Alves und ich glaube auch, dass er es macht. Er ist einfach auch schon ewig dabei und ich gönn's ihm einfach.
Ja, Francisco Trinaldo ist auch ein Veteran, kann man sagen.
Ja, mit schon
27
auch,
Kämpfen.
Ja.
Jim Miller zuletzt, Paul Felder, Yancy Medeiros. Wow, doch, gute Namen schon, die er besiegt hat.
Naja, schon, ne?
Mhm. Und James Vick hat in seiner Liste wahrscheinlich noch keinen richtigen Namen drin, weil er ja soweit. Ja, Joseph Duffy, der hat mal Conor McGregor in der Submission besiegt, aber ansonsten.
Ja, lang ist's her, ja.
Jake Matthews vielleicht, ja. Der ja jetzt gegen Dings gekämpft hat, ne, gegen den Chinesen. Aber James Vick ist hier Favorit, schätze ich, ne?
Ja. Und für mich auch Thiago Alves. Ich denke, Thiago Alves und James Vick werden's auch machen.
Ach nee, ist James Vick 8-1, weil er hat hier gegen Dariush eine Niederlage in der UFC. Also nicht 8-0, sondern 8-1 dann.
Nee, der hat mehr, der hat nicht nur 8 oder 9 Kämpfe.
Nee, ich meine in der UFC.
Ach so, ja, das kann sein, ja.
In der UFC ist er 8-1, glaube ich.
Da hat er gegen Dariush verloren.
Mhm. Ja. UFC 99.
Ja, muss man gucken, also Trinaldo ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, aber ich denke trotzdem, dass es James Vick macht.
Ja. Und dann zu Alves, habt ihr da noch eine Prognose?
Ich sage, Alves macht's.
Thiago Alves ist ja immer für K.O. gut oder TKO, glaube ich. Aber ich denke auch, dass er es macht.
Pitbull.
Ja.
14-3 ist sein Gegner mit 9 Decision-Siegen. Das ist natürlich, ja. Aber zuletzt 2 KOs Headkick. Das ist, hat
ja, Namen. Alves, letzte 10 bis 15 Kämpfe waren ziemlich durchwachsen, glaube ich. Also.
Ja, Namen hat er auch keine besonderen jetzt drin. Da geht man dann ja, Zweifel mit.
Zuletzt gegen Patrick Cote gewonnen. Ist jetzt auch nicht der schlechteste.
Ja, nee, ich meinte jetzt seinen Gegner auch.
Ach so, ja, naja. Also ich denke, Alves macht's.
Denke ich auch.
Alves macht's.
Ich nehme seinen Gegner, ich nehme Curtis Menende.
Okay.
Sein Resümee sieht für mich gerade noch besser aus. Als
hat das jemand notiert hier alles, dass wir dann Carsten eigentlich dann nächste Woche festnageln können?
Oh, ihr werdet sehen, wie ich wieder recht habe. Ihr werdet sehen, wie Taibura mit dem Rear Naked Choke in der zweiten Runde
um die Ecke kommt. Derek Lewis hat doch überhaupt keinen Nacken. Wie willst du dem dann?
Der macht es. Ja. Bei Romero meinten auch alle, der hat keine Ausdauer. Und dann, Peng.
Ja, hat er ja auch nicht. Aber
na, hat er ja auch nicht.
Ja, natürlich. Aber er hat ihn trotzdem K.O. gehauen. Und
das stimmt. Wohl,
ja. Das kann man nicht abstreiten. Ne?
Darauf kommt es ja an. Aber
recht hattest du trotzdem nicht. Das war in der dritten Runde und nicht in der vierten.
Ja, aber es war näher dran, als Luke Rockhold schlägt ihn in der ersten Runde K.O.
Ja, ich glaube, das hat keiner gesagt,
glaube ich, oder?
Nee, Submission hatte ich in der dritten Runde, was auch vollkommen falsch ist. Und Romero hat ja auch keinen Nacken so richtig.
Na gut, also, ich meine, die Runde war schon mal richtig.
Ja, das stimmt.
Immerhin, ja. Guckt ihr das hier heute früh? Oder beziehungsweise morgen früh
vielmehr? Nee, ich habe eine Klausur morgen.
Das läuft auf dem Fight Pass, oder?
Ja.
Na, da gucke ich es einfach an, wenn ich wach bin.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Fight Pass oder auf Runfighting läuft. Das hängt ja immer davon ab, wo es stattfindet, glaube ich.
Ja, aber
es
findet ja in Austin.
Nee, das ist statt. Die ist umsonst, die Karte. Die kann man auf Fight Pass gucken, denke ich.
Okay, cool.
Ja.
Ja, gut, okay. Dann lassen wir uns mal überraschen.
Jo. Alles klar.
Dann.
Und wir drücken alle Cerrone die Daumen, glaube ich.
Ich würde es mir für ihn wünschen. Er braucht den Sieg, denke ich.
Ja, also, ansonsten wird es langsam Chappenduster, ja.
Gut,
dann würde ich sagen, beenden wir den Pod, die vierte Episode an der Stelle.
Alles klar.
Und okay. Bedanke mich, war wie immer ganz witzig. Eure Abschlussworte.
Wir werden sehen.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die Card morgen früh. Gott sei Dank habe ich morgen frei, dann kann ich mir das anschauen.
Ja, und ich schaue es mir.
Ich denke, da gibt es wieder Gesprächsstoff dann fürs nächste Wochenende.
Ich schaue es mir nach meiner Klausur an. Jo. Und freue mich drauf. Wird gut. Sind geile Kämpfe dabei. Ich freue mich auch vor allem auf James Wick, auf Lewis und Cerrone. Ist ein super Kampf. Und dann werden wir sehen. Ich werde recht haben in allen meinen Voraussagen. Und
schauen wir mal.
Euch das schon unter die Nase reiben.
Ja, davon bin ich Deutsch überzeugt.
Ja. Alles klar.
Okay.
Dann machen wir hier Schluss.
Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao, ciao.